Und zwar habe ich euch, passend eigentlich auch zu dem, was uns beschäftigt, eine Predigt noch mitgebracht. Und ich habe die mal überschrieben mit dem Titel Ein Crashkurs in Sachen Nachfolge. Nicht, dass ich euch einen Crashkurs in Sachen Nachfolge geben würde, sondern Jesus selbst gibt seinen Jüngern in Lukas 10, was wir gerade schon gehört hatten, wo der Karl Otto einen Ausschnitt daraus gelesen hat, gibt seinen Jüngern einen Crashkurs in Sachen Nachfolge. Aber bevor ich da einsteige, möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, die wir in Athen erlebt hatten. Wir waren zweimal für jeweils eine Woche da. Und bei dem ersten Mal, das war Ende Oktober letzten Jahres, da waren wir schon auf der Heimreise und hatten unsere Sachen gepackt. Sprich die zwei Koffer links und rechts jeweils, alles andere in den Hosentaschen. Und wir mussten mit der Metro fahren, zwei Stationen. Und von da aus dann mit dem Bus zum Flughafen, mit so einem Schnellbus. Und wir stiegen in die Metro ein und es war ziemlich voll an dem Vormittag, 8 Uhr morgens ungefähr. Und mussten uns da ziemlich reindrücken in diese Metro. Zwei Stationen später stiegen wir wieder aus. Und oben auf diesem Platz angekommen, wo der Bus losfahren soll, fühle ich in meinen Hosentaschen und merke, ach du Schreck, mein Portemonnaie ist weg. Und in meinem Portemonnaie ist mein Personalausweis und die ganzen Sachen, die wir für die Reise brauchen. Ich kann mich gar nicht mehr ausweisen. Dann haben wir gesagt, dann müssen wir mal gerade gucken, wo wir hier überhaupt sind, zum Polizisten gegangen. Und der Polizist sagte uns, ach, das können Sie vergessen, das ist weg, das ist typisch, dass man hier ausgeraubt wird. Da hinten ist eine Polizeistation, da müssen Sie hingehen, da müssen Sie das mal melden und dann halt sehen, wie es weitergeht. Und wir guckten auf die Uhr und wussten, unser Flugzeug geht in 2,5 Stunden. Und wenn wir jetzt zur Polizeistation gehen, dann wird das nicht mehr funktionieren. Und dann haben wir an diesem Platz, haben wir uns hingestellt und haben gesagt, wir beten jetzt. Und dann haben wir gebetet, dass Gott irgendwie einen Ausweg schenkt aus dieser völlig verrückten Situation. Und haben dann gesagt, wir steigen jetzt einfach mal in diesen Schnellbus ein und wir fahren mal los. Vielleicht klappt es ja irgendwie. Dann saßen wir in dem Bus und der wartete noch 2-3 Minuten. Und dann guckten wir in der Zeit auf dem Handy nach, was macht man dann, wenn man einen Personalausweis verloren hat. Kann man dann fliegen oder nicht? Und die Meinungen waren da alle ganz deutlich, die man im Internet dazu fand. Ohne Personalausweis kannst du nicht fliegen. Da waren wir natürlich echt ein bisschen gehandicapt und der Bus fuhr ja schon. Und Christina guckte dann gerade Taschendiebstahl in Athen und kam dann auf die Website der Deutschen Botschaft in Athen. Und dann kann man sich ja auf Google Maps immer anzeigen lassen, wo man gerade ist und wo die Botschaft ist. Und genau an der Stelle, wo die Botschaft ist, blinkte es blau, sprich da waren wir gerade. Saßen aber in einem fahrenden Bus. Wir also zu diesem Busfahrer hin und meinten, wir müssen hier raus, hier ist die Deutsche Botschaft, ich habe meinen Pass verloren. Und der Busfahrer sagt, ich bin Schnellbus, wir halten nicht, ich darf hier nicht halten. Ja, aber es ist dringend, es ist wichtig. Dann sagte er, ja, okay, und hielt dann an, sowas geht in Griechenland dann sehr gut, die Flexibilität, und ließ uns dann aussteigen, sodass wir zur Botschaft gehen konnten. Und es war ungefähr 8:45, als wir an der Botschaft ankamen und da stand schon eine lange Schlange an Leuten. Und wir direkt mal nach vorne gegangen und geguckt, was ist hier los, da machte die Botschaft erst um 9 Uhr auf. Und vorne an der ersten Stelle stand ein Deutscher, der mitkriegte, dass wir aufgeregt waren und hat uns gefragt, was ist denn das Problem bei euch? Und dann haben wir ihm das erzählt, dass wir den Personalausweis gestohlen bekommen haben. Und er sagte, ach, das ist mir vorgestern auch passiert. Und dann war ich hier bei der Botschaft und ich war gestern da, waren die Dokumente noch nicht fertig und ich hoffe, dass ich sie heute abholen kann. Und ich dachte so, ach du Schreck, das ist doch jetzt nicht, bitte nicht dein Ernst, ich habe keine 2 Tage, ich habe noch nicht mal 2 Stunden, um meinen Personalausweis zu kriegen. Und in dem Moment kam dann von den Sicherheitsbeamten aus der Botschaft, kam einer raus und fragte, was ist hier eigentlich los, warum ist es so turbulent, und hatte dann sich meine Geschichte angehört und meinte, geh sofort rauf an den Schalter Personalausweis und dann können die sich da um sie kümmern. Ich rannte also hoch und dann war eine deutsche Beamtin, die mir in aller Ruhe erklärte, was ich jetzt alles für Dokumente auszufüllen hätte. Seite 1, persönliche Daten, Seite 2, noch irgendwas anderes, Seite 3, Datenschutzerklärung unterschreiben. Dass ich bei der Polizei sein müsste und eine Anzeige erstatten muss, dass ich ein Passfoto machen müsste, dass sie mit Bad Camberg, wo ich gemeldet bin, telefonieren muss, um rückzukoppeln, ob ich überhaupt auch tatsächlich in Deutschland wohnhaft bin und so weiter. Und ich hörte mir diese lange Liste an Dingen, die ich da brauche, und merkte so in mir, ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden, zeitlich. Bin dann also runter zu Christina, habe ihr das erklärt und habe gesagt, pass auf, fahr du schon mal vor, du musst morgen wieder arbeiten, dann bist du zu Hause und ich komme nach, wann auch immer ich nachkomme. Ich habe dann alles ausgefüllt, bin oben zu dieser Frau gegangen. Sie meinte, ja, sie müsste noch ein Passfoto holen. Ich zum Passfotoladen gegangen, da war es 8:45. Dieser Fotograf macht eigentlich um 9:30 auf. Jetzt muss man wieder wissen, die Griechen, wenn die sagen, sie öffnen um 9:30, dann sind die um 10 Uhr da. 9:15 war der Mann aber schon da, konnte direkt ein Foto von mir machen. Ich rannte mit dem Foto zurück und wusste, ich muss noch zur Polizeistation. Gab das Foto der Frau und die Frau nahm so ein Stück Papier, nahm mein Foto, machte einmal Ratsch und drückte mir dieses Ding hier in die Hand. und sagte, ja, beeilen Sie sich, guten Flug. Und ich so, aber ich war doch noch gar nicht bei der Polizei. Und sie so, ja, das ist egal. Für hier ist das jetzt erstmal erledigt. Es kann sein, dass Sie in Deutschland angehalten werden oder dass die Polizei Sie da nicht reinlässt in Deutschland. Und die sagen, ja, wo ist denn Ihre Anzeige? Aber dann können Sie eine Anzeige in Deutschland aufgeben und dann sind Sie ja schon mal da. Und er dachte, ja, das ist der absolute Wahnsinn. Da hatte ich nicht mit gerechnet, dass sowas geht. Und ich habe also dann dieses Dokument genommen und habe auf die Uhr geguckt. Eine Stunde bis zum Abflug hatte ich noch. Und dann habe ich direkt ein Taxi erwischt, habe die Frau am Taxi gefragt, wie lange brauchen wir bis zum Flughafen? Sie sagte, 50 Minuten. Ich dachte, ach du Schreck. Wir fahren also in diesem Taxi, schlussendlich brauchten wir 54 Minuten. 10.14 Uhr war ich am Flughafen und die Christine hatte mir per WhatsApp geschickt, wo ich langlaufen muss, die ganzen Nummern und so weiter. Ich hatte 6 Minuten, bin durch diesen Flughafen gerannt wie ein Irrer und kam um 10.19 Uhr, eine Minute vor dem Schließen des Gates, kam ich an und konnte ins Flugzeug einsteigen. Und das war für uns eine Situation, wo wir wirklich gemerkt haben, Gott kann Steine aus dem Weg räumen wie niemand anders sonst. Da, wo Leute 2-3 Tage auf Dokumente warten, wenn Gott an unserer Seite ist, dauert das keine halbe Stunde und man hält so ein Dokument in den Händen und er ermöglicht solche Dinge. Das ist der Gott, mit dem wir unterwegs sind. Und dann ging es weiter, wir kamen nach Hause. Und an dem Abend waren wir noch so überwältigt von diesem Erlebnis, aber auch von der Zeit, die wir in Athen hatten. Und haben gesagt, lass uns nochmal gemeinsam lesen, wo das steht mit dieser Ernte, dass die Ernte reif ist. Weil das war unser Gefühl diese Woche über. Es gibt so viel zu tun in dieser Stadt und wirklich Menschen sind offen für Jesus. Und dann lasen wir zusammen in Lukas. Das klappt gerade nicht. Vielleicht kannst du sonst gerade einmal weiterdrücken für mich. Sich aufgehangen. Hängt er? Sonst müsst ihr selber eure Bibeln aufschlagen, dann könnt ihr nicht vorne mitlesen. Dann lasen wir in Lukas 10, ab Vers 1. Jetzt hat sich gerade was bewegt. Genau. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger, ich lese mal hier vorne mit, dass ich die gleiche Übersetzung habe, je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und dieser Text hat uns deswegen auch angesprochen, weil wir gelesen hatten, da steht 2 und 2. Und wir haben uns eigentlich von Anfang an gewünscht, dass wir gesagt haben, wenn wir in so einen Missionsdienst gehen wollen, dann wünschen wir uns, dass nicht einer geht und der andere ist so ein Anhängsel und dient dann der anderen Person, aber nicht Jesus selbst. Sondern wir haben gesagt, wir wollen wirklich beide einen Auftrag sehen für uns. Und dann steht hier an dieser Stelle, Jesus will das auch. Er will, dass sie zu zweit gehen. Er sendet sie nicht alleine, sondern er möchte, dass wir gemeinsam arbeiten. Das hat uns sehr ermutigt und angesprochen. Und dann stand genau dieser Punkt da, die Ernte ist groß und wir sollen darum beten, dass der Herr Menschen in diese Ernte aussendet. Und wir hatten gebetet und wir hatten empfunden, dass die Ernte da wirklich reif ist. Und dann heißt es in Vers 3, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Zunächst mal war dieses geht hin, das sind 2 Worte, die lassen sich leicht sprechen, aber in dem Moment haben wir gesagt, nee, das reicht uns jetzt noch nicht, geht hin, das ist zu allgemein. Und dann kommt dieser Satz mit, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Und ich hing da emotional gerade fest an dieser Stelle, weil ich merkte, ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein Lamm. Ich weiß nicht, ob ihr mal ausgeraubt worden seid oder jemand mal eingebrochen hat bei euch zu Hause. Man fühlt sich da verletzt in seiner Privatsphäre. Und ich dachte, diese Wölfe, die sind tatsächlich in Athen da. Da sind Leute in der U-Bahn, die beklauen dich und so weiter. Und ich schwelgte noch so ein bisschen in meinen Emotionen, davon so ein wehrloses Lamm zu sein. Und da fing die Christina an zu lachen, weil die den nächsten Vers schon gelesen hatte. Und da heißt es, ihr sollt keinen Geldbeutel bei euch tragen. Und als ich diesen Satz las, diesen Vers, da bin ich erst recht hängen geblieben. Und im Nachhinein, nicht direkt an dem Abend, aber war das so, dass Gott uns klar machen wollte, ich rede gerade mit euch, ich lasse euch gerade stolpern über diese Dinge, die ihr in diesem Bibeltext lest, damit ihr wisst, ich rede mit euch. Ihr, die ihr euch so fühlt wie Lämmer, die unter die Wölfe gesendet sind, die ihr euch bestehlen lassen habt in Athen. Ihr, mit euch rede ich. Und euch will ich sagen, was in Vers 3 steht, ich sende euch, geht hin. Und das war für uns echt ein ganz starkes Zeichen, auch vom Wort Gottes her so ermutigt zu werden, so einen Schritt zu gehen. Und ermutigend ist es eben deswegen, weil wir wissen, dieser Gott, mit dem wir unterwegs sind, ist kein geringer. Und die Botschaft, die wir da im Gepäck haben, ist keine einfache Botschaft, die irgendwie billig anbieten könnten, sondern es ist eine ganz kostbare und ganz wichtige Botschaft, von der wir selbst wissen, dass sie unser Leben komplett verändert hat und von der wir wissen und erwarten, dass sie auch das Leben von anderen, gerade von den Flüchtlingen, wirklich verändern kann. Dass sie auf der Suche sind und Jesus finden können. Und wie gesagt, diese Geschichte mit diesem Pass, das ist für mich eine Sache, an der ich mich festhalten kann. Gott räumt Steine aus dem Weg. Und wenn wir mit diesem Gott auch in Athen oder ihr hier in Deutschland unterwegs sind, dann können wir damit rechnen, dass wir große Dinge erleben. Und das ist das, was dieser Text ganz grundsätzlich sagt. Ich möchte mit euch nochmal überlegen, was steht in diesem Lukas 10 eigentlich drin. Da werden die Jünger gerufen in die Nachfolge. 72 Menschen, die ausgesendet werden. Und manchmal fragen wir uns ja, was ist so unsere Begabung und was entspricht uns? Und dann verstecken wir uns ein bisschen dahinter. Und hier sind 72 Menschen. Und zu allen von den 72 sagt Jesus, ich möchte, dass ihr 2 und 2 in die Dörfer geht und den Menschen von Jesus, von mir erzählt. Geht voraus. Und ich wette mit euch, nicht alle von den 72 hatten die Gabe der Evangelisation. Nicht alle von den 72 waren extrovertiert und haben es geliebt, auf andere Leute zuzugehen und mit denen ein Gespräch anzufangen. Diese 72 Leute waren ein Querschnitt, vielleicht so wie die 72, die vielleicht jetzt hier sitzen. Und er sagt, geht hin, nicht alleine, sondern geht zu zweit. Und Jesus, das zeigt mir das, mutet seinen Jüngern etwas zu, mehr als sie sich selbst zugetraut hätten. Aber er kann das tun, weil er weiß, wer mit ihnen geht. Weil er weiß, sie sind nicht auf sich alleine gestellt. Er selbst mit seiner Macht ist ja mit bei ihnen. Und deswegen kann er solche waghalsigen Manöver starten und seine Jünger schicken. Aber seine Jünger fühlen sich auch herausgefordert. Aber was sie dann erleben, und das ist das, was die Geschichte zeigt, ist, dass ihr Erfahrungshorizont unglaublich geweitet wird. Das, was sie da erleben, ist, dass sie selbst überfordert sind, aber dass sie neu ins Gebet gehen und erleben, wer dieser Jesus ist und was diese Macht von Jesus bewirken kann. Und das ist das, was man dann später liest, dass sie so begeistert zurückkommen und Jesus erzählen von dem, was sie da erlebt haben, weil sie über sich hinausgewachsen sind. Und das tun wir in der Regel nicht dann, wenn alles so bleibt, wie es ist und wir in unserer Wohlfühlzone bleiben, sondern da, wo wir herausgefordert werden. Und das ist das, was Jesus tut. Er fordert uns immer wieder heraus, aus unserer Komfortzone, aus unserer Wohlfühlzone herauszugehen. Und in unserer Hilflosigkeit erleben wir dann seine Größe und seine Macht und lernen ihm ganz neu zu vertrauen. Und ich lese mal den restlichen Abschnitt aus dem Kapitel vor. Da heißt es also, ihr sollt keinen Geldbeutel bei euch tragen, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Und wenn ihr ein Haus betretet, dann sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, dann wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch diese Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Wahrscheinlich hatte ich jetzt hier was übersprungen. Ja. In diesem Bibeltext wird uns deutlich gemacht, wir haben einen Auftrag hinzugehen und den Menschen zu verkünden, das Reich Gottes wird kommen. Und es ist wie eine Strategie, die Jesus seinen Jüngern hier weitergibt. Er sagt, ihr werdet 2 verschiedene Dinge erleben. Ihr werdet erleben, dass Menschen offen sind für das, was ihr ihnen erzählt. Und dann, sagt er, bleibt bei diesen Leuten. Dann investiert in diese Leute. Verbringt Zeit mit ihnen, erzählt ihnen von mir. Und der Friede, der auf euch liegt, wird auch auf diese Menschen, zu denen ihr geht, er wird dort bleiben. Und er wird sich ausbreiten. Das ist das eine, was wir erleben können. Und dann sagt Jesus aber auch, ich weiß auch, was euch ebenso begegnen wird. Nämlich Menschen, die euch ablehnen. Menschen, die nichts von mir wissen wollen. Und dann sagt Jesus, dann geht weiter. Und der Friede kehrt zurück zu euch, sagt er. Und das finde ich total ermutigend. Ich weiß nämlich nicht, wie es euch geht und wie die Praxis bei euch aussieht. Es ist schon, dass wir alle irgendwie ja mal versucht haben, mit Menschen über Jesus zu reden. Und oft, und das, was wir gerade in Deutschland häufig erleben, ist, dass wir mit Ablehnung auch konfrontiert werden. Nicht immer, aber immer wieder. Und das kann uns wirklich entmutigen. Und Jesus sagt, ich weiß, dass das passieren wird. Das ist die Herausforderung, die Nicht-Wohlfühlzone, sondern diese Herausforderung, in die ich euch sende. Aber was ich euch sage ist, dann geht weiter, überlasst mir die Arbeit, ich muss noch weiter an diesen Menschen arbeiten, sie sind noch nicht vorbereitet. Geht weiter, es gibt noch genug andere Dinge zu tun. Und was ich euch zusagen kann, was Jesus zusagt, ist, der Friede kehrt zurück zu euch. Ihr sollt nicht mit geknickten Köpfen rumlaufen und das Gefühl haben, keiner will was davon wissen. Nein, der Friede von Jesus kommt zurück zu denen, auch wenn sie gerade eine Ablehnung erlebt haben. Und das wünsche ich dir und möchte ich dir zusprechen, dass du dich nicht entmutigen lässt, sondern den Fokus wieder neu auf Jesus setzt, dass sein Friede dich ausfüllt und du dann weitergehen kannst und anderen begegnen kannst damit. Dann kommen die Jünger zurück. In den Versen 17 und 19 und sagen die 72 Jünger, Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Was für eine Zusage, die Jesus seinen Jüngern hier gibt. Und gleichzeitig merken wir, diese Jünger, die waren begeistert, weil sie erlebt hatten, dass Jesus große Dinge tun kann. Und das ist schon interessant. Jesus reagiert hier nicht zuerst und sagt, naja, darüber sollt ihr euch nicht freuen, das kommt ja gleich. Sondern er freut sich mit ihnen. Und die Begeisterung von den Jüngern springt über auf Jesus. Weil er erkennt und weil er merkt, Gott gebraucht die Jünger dafür, um sein Reich zu bauen. Jesus möchte uns gebrauchen, um sein Reich hier auf dieser Erde, hier in Mühlen, hier im Bechtal und wo auch immer ihr wohnt, zu bauen. Wir sind hier mit einer Bestimmung. Und so wie Jesus damals den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sah, so ist es immer noch heute. Da, wo wir mit Jesus unterwegs sind, da, wo wir Jesus hinbringen, muss das Dunkle fliehen. Und da fliegt Satan vom Himmel. Also mit dieser Kraft, die wir haben, mit diesem Jesus an unserer Seite, können wir wirklich Reich Gottes einnehmen, auch hier ja, im Bechtal. Und Menschen begegnen mit der Liebe von Jesus. Und diese Menschen werden frei und werden verändert. Hier war es, dass sie geheilt werden, vielleicht von Dämonen frei geworden sind. Das ist für uns vielleicht eher ein bisschen fremder. Aber wir können für Menschen beten und ihnen anbieten, Jesus kennenzulernen. Und dann wird Jesus Wunder im Leben von diesen Menschen tun. Und wir werden ja, sehen, wie Menschen verändert werden. Und nicht durch unsere Kraft, nicht durch unsere Macht, sondern durch die Vollmacht, die wir von Jesus bekommen haben. Und dann kommt dieser spannende Vers 20, wo es heißt, doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Es ist eigentlich so, dass Jesus sagt, es ist total genial, was ihr erlebt habt. Und wenn ihr euch schon darüber freuen könnt, viel mehr Grund habt ihr euch darüber zu freuen, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist im Verhältnis völlig klein, völlig gering, was wir erleben, was wir durch unsere Leistung vollbringen. Aber das, was immer bleibt, was bestehen bleibt, ist das, was Gott getan hat, nämlich dass er unseren Namen in das Buch des Lebens aufgeschrieben hat, dass wir gerettet sind. Und das daher soll unsere Freude kommen. Nicht davon, dass wir tolle Dinge erlebt haben oder unsere Nichtfreude, unsere Entmutigung, wenn wir schlimme Dinge erlebt haben oder Ablehnung erlebt haben. Jesus erdet uns hier und sagt, eure Freude ist einfach immer da oder kann immer da sein, nämlich wenn ihr euch darauf beruft und das in Erinnerung ruft, dass ich euch gerettet habe. Und euer Erfolg und Misserfolg, das ist eigentlich irrelevant. Das ist nicht abhängig, wie ihr euch fühlt, sondern ich liebe euch und ich möchte euch gebrauchen. Und deswegen können wir mit Erfolg hoffentlich dann gut umgehen, dass wir nicht durch die Decke schießen, und wir können mit Misserfolg gut umgehen, weil wir merken, dieser Jesus ist bei uns und er geht mit uns weiter. Und es geht gar nicht darum, um den Erfolg oder Misserfolg, sondern darum, dass wir gerettet sind. Und ich glaube, dass aus dieser Rettung heraus eine Freude da ist, immer wieder Menschen zu begegnen. Also Mission und Evangelisation und auch das Leben als Christen nicht als Leistungsglaube, sondern aus der Dankbarkeit, weil wir geliebt sind, weil wir gerettet wurden. Und das ist das, wozu Jesus uns hier einlädt. Und ich möchte es noch kurz ausweiten, denn diese Frage, wo ist dein Erntefeld, die möchte ich dir noch gerne stellen. Nicht jeder ist berufen, sein Leben jetzt wegzuziehen hier aus dem schönen Oberbergischen und irgendwo anders hinzugehen. Aber ich glaube, jeder von uns ist berufen, Gott danach zu fragen, wo er uns hinschicken möchte, wo der Platz ist, wo wir gerade sein sollen. Für Christina und mich ist das jetzt, nach Athen zu gehen. Aber für euch ist es vielleicht was ganz anderes. Vielleicht ist es für euch eure Familie, da zu sein und euren Kindern davon zu erzählen, wer Jesus ist und ihnen das vorzuleben. Und dann ist das euer Erntefeld, in das Gott euch hineinsendet. Und dann kann ich euch nur ermutigen und sagen, dann bleibt dran und lasst euch nicht entmutigen von den vielen nervigen Dingern, die ihr da erlebt. Sondern investiert weiter und ja, schenkt euren Kindern Liebe. Es kann sein, dass es hier die Gemeinde ist, in die ihr euch investieren sollt, und dass Gott hier einen Platz für euch vorbereitet hat, dann bringt euch hier ein. Es kann sein, dass es in der Schule ist oder auf der Arbeit ist, dass ihr merkt, eigentlich ist hier ein Platz, da hat Gott mich hingestellt, auch um Zeuge zu sein und um für ihn da zu sein, für ihn zu leben. Dann sucht immer wieder diese offenen Türen, wo Möglichkeiten sind, da was von ihm zu erzählen, mal was fallen zu lassen, dass man anbietet zu beten oder einfach überhaupt vielleicht mal anfängt, für die Leute zu beten im eigenen Umfeld. Und es kann sein, dass Gott dich ausgerüstet hat, dass du viel Zeit im Moment hast. Dann kannst du Gott fragen, Herr, wo soll ich hin mit dieser Zeit? Wo möchtest du mich gebrauchen? Es kann sein, dass du Geld hast. Dann frag den Herrn, wo soll das Geld hin? Es gibt so viele Möglichkeiten. Gott hat dir ganz viel geschenkt. Und du kannst ihn neu fragen, was damit eigentlich passieren soll. Das ist mein Wunsch. Ja, und ich möchte noch dafür beten, und vielleicht können wir zu dem Gebet nochmal aufstehen. Ja, Jesus, wir dürfen wirklich voller Dankbarkeit vor dich kommen, weil du uns gerettet hast und so teuer erkauft hast durch dein Blut. Und gleichzeitig bist du derjenige, der mit uns geht und der ja, uns auch ruft in seine Nachfolge. Und du gibst deinen Jüngern hier diesen Crashkurs und zeigst ihnen, wie das funktionieren kann und auch, dass wir echt herausgefordert sind. Und du siehst unser eigenes Leben und wie sehr wir uns auch oft danach sehnen, dich mehr zu erleben. Und gleichzeitig ist der Alltag da und das Bedürfnis nach Ruhe. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns Kraft schenkst, und ich bete darum, dass du uns ausfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass wir wirklich offen sind und danach fragen, wo du uns gebrauchen willst. Ja, und dass wir dich dann erleben und dass wir uns hier nicht häuslich einrichten auf dieser Welt, sondern wirklich danach fragen, wie können wir für dich hier leben und die Menschen einladen, bei dir zu sein. Herr, ich bitte dich darum, dass du redest, auch zu jedem Einzelnen, ihm zeigst, was einfach persönlich in seinem Leben der Punkt sein kann, wo ja, wir uns neu rufen lassen können oder wo wir wieder Ermutigung brauchen. Und ich bete auch, dass du uns Geschwister an die Seite stellst, dass wir in diesem, ja, in diesem Kampf oder in diesem Unterwegssein nicht alleine sind. Das ist so schön, dass du uns zu zweit sendest. Ich bete, dass hier in der Gemeinde das auch passiert, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ja, nicht alleine unterwegs sind. Herr, danke, dass wir voller Freude zu dir kommen dürfen, dass du uns immer wieder neu füllen möchtest mit deiner Kraft. Und darum möchte ich beten. Amen.